Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Podcasts Zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Die Bundestagswahl steht vor der Tür im Februar 2025. Die Wahlen am 23. Februar werden nicht nur für Deutschland richtungsweisend sein. Deshalb wollen wir in den kommenden Folgen mit klugen Köpfen über die entscheidenden Politikfelder, darunter Themen wie Wirtschaftspolitik, Rente, Migration und Frieden, diskutieren.
Und wir starten mit einem echten Schwergewicht in Sachen Frieden, nämlich niemand Geringeres als Franz Alt ist heute bei uns zu Gast. Jeder Mann also, der wie kein Zweiter zeigt, dass Frieden mehr ist als nur ein Wort. Herzlich willkommen, Franz Alt.
Schönen Dank.
In einer Welt, die gefühlt täglich unruhiger wird, fragen wir, Frieden in unserer Zeit, ist das noch möglich? Und vor allem, wie?
Ja, unser Gast Franz Alt, geboren 1938 in Untergrombach, ist Journalist, Bestsellerautor und engagierter Friedens- und Umweltaktivist. Über viele Jahre hinweg prägte er die ARD-Sendung Report und wurde für seine kritische Berichterstattung mehrfach ausgezeichnet. Nach seinem Abschied vom Fernsehen widmete sich Alt verstärkt den Themen Frieden, Klimaschutz und erneuerbare Energien.
Und mit Büchern wie »Die Sonne schickt uns keine Rechnung« oder »Was Jesus wirklich wollte« erreicht er ein breites Publikum und regt zu gesellschaftlichem Umdenken, insbesondere in Umwelt- und Friedensfragen, an. Seit Jahrzehnten ist er ein leidenschaftlicher Verfechter von Gewaltfreiheit und globaler Gerechtigkeit. Sein Lebensmotto: Frieden ist möglich, wenn wir alle es wollen.
Ja, Herr Alt, Sie haben, wie wir gerade gehört haben, Ihr Leben neben dem Klimaschutz und den erneuerbaren Energien vor allem dem Frieden gewidmet. Wenn Sie in einer Welt aufwachen könnten, die nach Ihren Vorstellungen gestaltet wäre, wie sähe diese Welt aus?
Ich will mal 20 Jahre voraus oder 15 Jahre vorausdenken. Sagen wir auf das Jahr 2040. Wir können es schaffen, dass wir den Klimawandel bis dahin so eingrenzen, dass er kein großes Thema mehr ist. Gerade in diesen Tagen gibt es dazu recht positive Meldungen aus Deutschland. Deutschland hat nach 1990 seine CO2-Emissionen, also die Treibhausgase, etwa halbiert. Wir sind ganz gut beim Vorwärtskommen bei erneuerbarer Energie. Wir haben im letzten Jahr in Deutschland 1 Million neue Solaranlagen installiert. Wir haben mehr Windräder aufgestellt als in den letzten 3 Jahren zusammen. Und das bedeutet, dass wir dabei sind, unsere Klimaschutzziele zu erreichen, im Gegensatz zu allen apokalyptischen Vorhersagen, die wir bisher hatten. Das heißt, Menschen können sich entscheiden, positiv die Zukunft zu gestalten und die Probleme auch zu lösen. Der Klimawandel ist ein menschengemachtes Problem, also können ihn Menschen auch lösen, das Problem. Jeder Krieg ist von Menschen gemacht, nicht vom Himmel uns geschickt, nicht vom lieben Gott gemacht. Putin hat entschieden, die Ukraine militärisch anzugreifen und dort einen Massenmord anzurichten. Das ist eine menschliche Entscheidung. Die können wir auch wieder rückgängig machen, wenn wir das wollen. Wir haben den Zweiten Weltkrieg beendet, wir haben eine deutsch-französische Freundschaft organisiert. Das konnten sich meine Eltern noch nicht vorstellen. Man sieht, wenn wir gut sind und die Dinge positiv angehen, dann können wir auch positive Entscheidungen für die Zukunft unserer Kinder und Enkel, natürlich auch für unsere eigene, solange wir noch leben, wir drei, treffen. Das gilt beim Klimaschutz und das gilt bei den Kriegen. Ich stelle mir vor, wenn wir 2040 haben, also dass die heute Geborenen dann sagen, zum Glück haben unsere Eltern und Großeltern das Klimaproblem noch gelöst. Das halte ich für gut möglich, denn nicht nur in Deutschland haben wir Fortschritte. Wir haben vor allen Dingen in den zwei größten bevölkerungsreichsten Länder der Welt riesige Fortschritte gemacht in den letzten 2-3 Jahren in China und in Indien. Bei den beiden Milliardenvölkern dieses Planeten haben wir riesige Fortschritte bei erneuerbaren Energien gemacht. Auch in den USA hat Präsident Biden ein Klimaschutzprogramm aufgelegt mit etwa 400 Milliarden US-Dollar, das jetzt Wirkung zeigt, auch und gerade in den von den Republikanern beherrschten Ländern in den USA. Das wird Trump nicht so ohne weiteres, der kein Klimafreund ist, wie man weiß. Er ist ein großer Klimaignorant. Klimaproblem gibt es einfach nicht. Das wird selbst einen Trump nicht rückgängig machen können. Deshalb bin ich relativ optimistisch, dass wir diese Probleme, die wir heute haben, auch die Kriegsprobleme, noch in den Griff bekommen in den nächsten 15, 20 Jahren.
Also ich folge Ihnen, die Menschheit ist zu vielem, auch zu Positivem in der Lage und kann sich auch hinter gemeinsamen Zielen auch einreihen und ihre Aktivitäten darauf konzentrieren. Ich glaube tatsächlich, die Analogie zum Thema Klimaschutz ist eine gute, weil sie zeigt, dass es durch Anstrengung vieler funktioniert, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, auch wenn man in unterschiedlicher Geschwindigkeit unterwegs ist. Wenn wir jetzt aber auf die Situation beispielsweise in Israel schauen oder Israel und Palästina oder auf die Situation in der Ukraine, das sind ja Konflikte, die liegen vor uns und sie scheinen gegenwärtig unauflösbar. Wie kann man dort ansetzen? Wo sind die Hebel? Wo ist das Modell, um auch nicht nur in der Vision, sondern auch in der akuten Situation wieder zum Frieden zurückzukehren?
Der in diesen Tagen verstorbene frühere US-Präsident Jimmy Carter hat gezeigt in den 80ern des letzten Jahrhunderts, dass Frieden auch zwischen Israel und Palästina möglich ist. Er hat es geschafft. Der vor 3 Jahren verstorbene Michael Gorbatschow hat in der Situation des Kalten Krieges, wo man nahe am atomaren Abgrund standen, gezeigt, dass Frieden ebenfalls möglich ist. Warum soll das, was Jimmy Carter gemacht hat, warum soll das, was Gorbatschow gemacht hat, heute unmöglich sein? Warum soll das, was Konrad Adenauer und Charles de Gaulle gemacht haben im letzten Jahrhundert, nämlich eine für unlösbar scheinende Konfliktsituation zwischen Deutschland und Frankreich, meine Eltern sprachen immer von Erbfeindschaft, also das ist sozusagen vom Himmel und Gott gegeben. Das müssen wir einfach hinnehmen, dass Deutsche und Franzosen, die sich jahrhundertelang umgebracht haben, sich weiterhin gegenseitig umbringen und Krieg miteinander führen. Diese Probleme sind alle gelöst worden. Ich bin auch Historiker und ich schaue immer in die Geschichte. Die größten Probleme der Menschheit haben wir lösen können. Also ist das auch in Zukunft möglich, wenn wir uns wirklich etwas mehr anstrengen, als das heute der Fall ist.
Wie sieht denn dieses Mehranstrengen ganz konkret aus Ihrer Sicht aus, Herr Alt? Die Situation in der Ukraine, wir erleben sie jetzt seit 3 Jahren, scheint der Konflikt unauflöslich. Wie will man einen wie Putin an den Verhandlungstisch zwingen, der ja überhaupt keine Anstalten macht, in irgendeiner Form einen Kompromiss in Verhandlungen zu suchen?
Also die 3 Beispiele, die ich gebracht habe, dass unmöglich scheinende Konflikte doch gelöst werden können, zeigen ja, dass es grundsätzlich geht und dass wir das hinkriegen. Ich glaube, solange wir sagen, Putin ist der Böse und der Einzige, der Fehler gemacht hat und wir sind die Guten, kriegen wir den Putin natürlich nicht an den Verhandlungstisch. Ich will mal 4 Kronzeugen aufzählen, die deutlich machen, dass es doch möglich wäre, Putin an den Verhandlungstisch zu kriegen. Helmut Kohl hat 2016 ein Buch geschrieben über Europa und hat dort den bemerkenswerten Satz hineingeschrieben: Wir, der Westen, haben gegenüber den Sicherheitsinteressen Putins und Russlands riesige Fehler gemacht. Wir haben die Sicherheitsinteressen Russlands in der NATO durch die ewige Ost-Süd- und Westerweiterung ständig vernachlässigt. Eine Stimme von Helmut Kohl. Wir haben die Sicherheitsinteressen Putins sträflich vernachlässigt. Und deshalb haben wir ihn bis jetzt, solange wir uns das nicht eingestehen, nicht an den Verhandlungstisch bekommen. Helmut Schmidt hat ganz Ähnliches gesagt. Henry Kissinger hat vor kurzem zu seinem 100. Geburtstag in Fürth gesagt, auch die NATO, auch der Westen hat große Fehler gemacht gegenüber Russland. Die müssen wir eingestehen und vielleicht bekommen wir dadurch, dass wir auch darüber bereit sind zu sprechen, Putin an den Verhandlungstisch. Mit Michael Gorbatschow habe ich ein Buch geschrieben zum Thema Frieden. Nie wieder Krieg heißt das Buch. Und auch in diesem Buch hat mir Michael Gorbatschow über seinen Nachfolger Putin gesagt, ihr habt ihn sträflich vernachlässigt. Ihr habt einfach nach dem Kalten Krieg 1990 so getan, als sei der Westen der große Sieger und wir, Russland, die ewig Besiegten und ihr habt uns gedemütigt. Solange diese Situation so ist, und ich habe 4 Kronzeugen dafür aufgezählt, die alle nicht Putin verdächtig, freundschaftlich gesinnt sind. Solange die Situation so ist und wir sie nicht eingestehen und dem Putin signalisieren, wir reden auch über russische Sicherheitsinteressen, ehrlicher als bisher, werden wir ihn in der Tat sehr wahrscheinlich nicht an den Verhandlungstisch kriegen. Ich bin dafür, dass wir mehr auf Verhandlungen und weniger auf Waffen setzen, mehr auf Dialog und mehr auf mögliche Kompromisse, die natürlich auch in diesem Konflikt möglich sind. Putin hat ja 3 Kriegsziele. Er wollte erstens die ukrainische Regierung stürzen, er wollte die Ukraine Russland anschließen und er hat den alten Mythos vom heiligen russischen Reich wieder auferwecken wollen. Keine dieser Kriegsziele hat er erreicht. Er hat viel Grund, sich endlich an den Verhandlungstisch zu setzen. Und vielleicht gelingt es sogar einem relativ unberechenbaren Politiker wie Herrn Trump in den nächsten Wochen, das hinzukriegen. Der will ja auch den Krieg beenden, wie er immer wieder gesagt hat.
Also ich glaube, natürlich haben Sie recht, wenn man mit jemandem einen Kompromiss schließen will oder wenn man zu einer Vereinbarung kommen will, dann muss man auch die Interessen oder die Lage des Gegenüber verstehen. Man muss sie nicht teilen in jeder Beziehung, aber man muss versuchen, das einzubeziehen. Aber es gehört doch auch dazu, geben Sie mir da recht oder geben Sie vielen recht, die Ukraine muss sich auf jeden Fall verteidigen können. Ja. Sie muss in der Lage sein, ihre Position zu halten, weil wenn sie sich wie ein Lamm ergibt, dann gibt es keine Ukraine anschließend mehr. Also aus einer Verteidigungsposition, auch unterstützt, die Frage, durch Lieferungen, Verteidigungswaffenlieferungen aus Europa, aus USA. Das ist ein Teil, um aus der Situation heraus dann tatsächlich auch eine Lösung zu suchen am Verhandlungstisch. Die Dinge laufen ja in der Regel parallel. Verteidigung und Verhandlungen. Ich gehe davon aus, ich hoffe schwer, dass die Verhandlungen oder dass die Diplomatie längst alle Kanäle auslotet.
Das hoffe ich auch. Und in der Situation muss ich immer wieder sagen, man muss versuchen und man kann versuchen, Verhandlungen auch herbei zu verhandeln. Das heißt also, für mich kommt in dieser Situation immer die Bergpredigt Jesu, das große Friedensprogramm Jesu ins Spiel. Bergpredigt mit dem Hinweis Feindesliebe. Da schrecken viele zurück und sagen, furchtbar naiv und das ist doch alles unrealistisch und was soll das? Ich kann doch Herrn Putin nicht lieben, den großen Aggressor und Massenmörder. Putin muss man nicht lieben, man muss aber Feindesliebe realistisch verstehen. Feindesliebe, wie sie Jesus verstanden hat, heißt ja nicht, lass dir alles bieten und sei ein Trottel und sei politisch naiv. Feindesliebe heißt, versuche dich in deinen Feind hineinzuversetzen. Sei du es, der den ersten Schritt auf ihn zumacht und versuche seine Situation zu verstehen und signalisiere ihm das auch, dass du bereit bist, seine Situation zu verstehen und Kompromisse einzugehen. Was könnte das konkret in der Ukraine heißen? Natürlich müssen das die Ukrainer entscheiden. Ich will nicht vom sicheren westlichen Ort den Ukrainern da Ratschläge geben, wie sie sich zu verhalten haben und wie ein Kompromiss aussieht. Aber vorstellen könnte ich mir wiederum ein Beispiel aus der Geschichte, eine Lösung à la Saarland nach 1945 zwischen Deutschland und Frankreich. Das war umstritten, ob das zu Frankreich oder zu Deutschland gehören soll. Dann haben der kluge Adenauer und der kluge de Gaulle beschlossen, wir warten mal 10 Jahre, lassen das offen, diese Frage, und lassen dann die Saarländer abstimmen, zu wem sie gehören wollen. Die Franzosen werden anerkennen, dass Saarland zu Deutschland gehört, wenn die Saarländer das so wollen. Und die Deutschen werden anerkennen, dass das Saarland zu Frankreich gehört, wenn die Saarländer das ebenfalls so wollen. Das war ein vernünftiger Kompromiss, der funktioniert hat. Und heute ist Frieden nach wie vor um das Saarland. Einen ähnlichen Kompromiss könnte ich mir neben einigen anderen auch vorstellen, in der Situation, der schwierigen Situation, die heute zwischen Russland und der Ukraine herrscht. Warum setzen wir zu wenig auf solche historischen Erfahrungen, die deutlich machen, dass die scheinbar unlösbaren Konflikte am Schluss doch gelöst werden können? Alle Kriege sind beendet worden. Auch dieser Krieg wird enden. Und ich hoffe in diesem Jahr. Ich sehe Chancen, dass dieser Krieg in diesem Jahr, wenn beide Seiten aufeinander zugehen, und warum soll der Westen nicht den ersten Schritt machen? Ich höre immer aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Selbst von Herrn Habeck habe ich das in diesen Tagen gehört. Wir müssen bis zu 5% unseres Bruttosozialprodukts für die Rüstung ausgeben. Das wäre mehr als eine Verdoppelung. Also, lieber Herr Habeck, so kann man doch keine Konflikte lösen. Konflikte können nicht mit immer mehr Waffen gelöst werden. Sie können auch nicht von heute auf morgen ohne Waffen gelöst werden. Also ich bin ein Realpazifist und unterscheide mich von Fundamentalpazifisten. Die sagen, abrüsten, abrüsten, abrüsten ist das einzige Thema. Wenn wir das machen, ist alles gut. Nein, so läuft Politik in der Tat nicht. Das geht über Kompromisse. Da müssen beide Seiten aufeinander zu. Aber Feindesliebe bedeutet, ich bin bereit, den ersten Schritt auf den Gegner zuzumachen. Und das wäre jetzt allerhöchste Zeit. Schauen Sie mal die beiden Rüstungsetats an, von Amerika und von Russland. Im letzten Jahr 2023, Amerika 900 Milliarden US-Dollar, Russland 109 Milliarden US-Dollar. Wäre es nicht an der Zeit, dass die Amis hier sich als Erste bewegen, vielleicht gelingt es, dem Herrn Trump in der Tat und Herrn Putin über Abrüstungsverhandlungen sogar zu einem Kompromiss zu bewegen, nachdem die USA beinahe 9-mal so viel ausgibt wie die Russen, sagt jetzt ein deutscher Wirtschaftsminister und Vizekanzler, wir müssten unsere Rüstungsausgaben verdoppeln. Also blödsinniger geht es überhaupt nicht. Und so kommen wir natürlich dem Frieden nicht nahe, wie sich das Herr Habeck in diesen Tagen vorstellt.
Aber in der augenblicklich politischen Weltlage scheint das, was Sie vernünftigerweise hier jetzt argumentiert haben, nahezu ausgeschlossen. Wir erleben ja, wie die politischen tektonischen Platten sich verschieben. Wir sehen China als die neue Weltmacht. Und im Hinblick darauf, was Sie gesagt haben, lassen Sie uns doch aus der Vergangenheit lernen, lassen Sie uns Modelle aus der Historie übertragen, wenden Kritiker ein. Die Welt hat sich so dramatisch geändert, dass das überhaupt nicht mehr funktionieren kann auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite fehlt den beteiligten Protagonisten auch der Wille, Dinge zu verändern, wie Sie sie genannt haben. Wie kriegt man auch eine Veränderung in den Köpfen und im Verhalten hin?
Lieber Herr Reinhardt, solange wir sagen, solche Kompromisse sind unmöglich, bleiben sie natürlich unmöglich. Das ist ganz klar. Deshalb sage ich ja, einer muss anfangen, aufzuhören mit diesem Wahnsinn, den wir heute betreiben. Ich erinnere mich wieder an das positive Beispiel meines Freundes Michael Gorbatschow. Ich habe in den 80ern das Buch geschrieben, Frieden ist möglich, die Politik der Bergpredigt. Daraufhin hat mir Michael Gorbatschow seinen Militärberater geschickt. Wir haben uns in Bayern getroffen, am Starnberger See. Und dieser Militärberater von Gorbatschow hat mir gesagt, Gorbatschow hat Ihr Buch sich übersetzen lassen auf Russisch und lässt Ihnen Grüße ausrichten. Und sagen, genau das werden wir jetzt machen, was Sie vorschlagen. Einer muss anfangen, aufzuhören mit dem Wahnsinn. Und wir Russen sind bereit, das zu tun. Wir werden uns treffen mit dem amerikanischen Präsidenten und werden ihm eine atomwaffenfreie Welt vorschlagen. Das war die Reaktion von Michail Gorbatschow auf diesen unmöglich scheinenden, also auch aus Ihren Augen wahrscheinlich unmöglich scheinenden Vorschlag, den ich gemacht habe. einer muss anfangen, mit dem Wahnsinn aufzuhören und den anderen darüber zu Gesprächen und zu Kompromissmöglichkeiten einzuladen. Solange wir das ausschließen, ist kein Wunder, dass es nicht geschieht. Ich glaube nicht, dass es von Putin aus geschehen wird. Das muss in diesem Fall vom Westen aus geschehen. So wie es vor 40 Jahren von Gorbatschow ausging. Also damals vom Kommunisten und vom Kommunisten Gorbatschow. Und Gorbatschow hat mir später erzählt, er hat den Recken, das war damals ein Gegenspieler, auf der amerikanischen Seite, in Reykjavik in Island getroffen und hat ihm vorgeschlagen, 1985 eine atomwaffenfreie Welt, alle Atomwaffen abzuschaffen. Recken hat gesagt, lieber Herr Gorbatschow, persönlich würde ich das auch gerne tun, aber bei meinen Hardlinern setze ich mich damit nicht durch. Und damit begann die Kompromisssuche. Mhm. Und Gorbatschow hat wieder vorgeschlagen, Herr Recken, lassen Sie uns doch wenigstens 80% der gefährlichsten Atomwaffen, also Pershing 2 und unsere auf der russischen Seite, abzuschaffen. Und darauf hat sich Recken eingelassen. Und es ist gelungen, die größte Abrüstung der Geschichte hinzukriegen. In einer Situation, wo alle, auch ich, das zunächst einmal für unmöglich gehalten haben. Trotzdem habe ich den Vorschlag gemacht und er hat mich auf die Bergpredigt berufen. Und als ich Michail Gorbatschow kurz vor seinem Tod noch einmal getroffen habe, habe ich ihn gefragt, Herr Gorbatschow, haben Sie so etwas wie eine, gibt es für Sie so etwas wie einen Plan für eine bessere Welt, für eine friedliche Welt, dass wir die Kriege ein für alle Mal abschaffen können?
Ja.
Und Gorbatschow hat ja gesagt, wir müssen es schaffen, die Atomwaffen abzuschaffen. Denn wenn wir, solange wir Atomwaffen haben, besteht die Gefahr eines Atomkrieges, wenn auch nur durch einen technischen Fehler, wenn auch vielleicht gar nicht von Menschen gewollt. Und ein Atomkrieg wäre der letzte Krieg der Menschheitsgeschichte, weil es danach keine Menschen mehr gäbe, die noch einen Krieg führen könnten. Das war die Aussage von Michail Gorbatschow. Also müssen wir die Atomwaffen abschaffen, weil immer die Gefahr eines Atomkriegs besteht. Und da habe ich ihn gefragt, gibt es für Sie ein Programm, wonach wir uns ausrichten könnten? Und dann sagte der frühere Kommunist Gorbatschow, ja, die Bergpredigt Jesu. Wie wäre es denn, wenn die Christen im Westen das auch endlich mal so sehen würden? Und aus diesem Geist heraus Abrüstungsschritte und Abrüstungsvorschläge machen und so auf Putin zugingen. Wissen Sie, Putin hat ja auch riesige wirtschaftliche Probleme. Und wenn man sich in den Putin hineinversetzt, könnte man gut verstehen, dass auch ihm lieber wäre, wenn er für soziale Projekte, für wirtschaftliche Projekte, für ökologische Projekte das viele Geld, das er heute in die Rüstung steckt, es sind da immer mehr, auch in Russland muss man dazufügen, für ökologische und soziale Projekte einsetzen könnte. Das würde ihm wahrscheinlich auch seine Macht in Russland selbst mehr sichern, als das heute der Fall scheint. Also man muss solche unmöglich scheinende Dinge natürlich mal angehen, sonst bleiben sie unmöglich.
Herr Alt, glaube ich, kein Widerspruch. Wer sagt, wir dürfen etwas nicht probieren, versagt sich einer Chance, wo schon viele Dinge gescheitert sind.
Aber also wenn von daher Sie solche Dinge vorschlagen, lieber Herr Kirchberg, dann sind Sie sofort ein Putin-Versteher. Und ich denke, brauchen
oder
mehr
wie Melnik sagte, naiv.
Völlig einverstanden. Ich habe auch erhebliche Vorbehalte gegenüber Herrn Putin. Und ich sehe seine Entwicklung zur Autokratie, sehe ich mit großen Zweifeln, was geht. Aber ich würde niemals an den Punkt kommen und sagen, probieren dürfen wir es auf gar keinen Fall. Weil das wäre ja nur wirklich eine der zentralen Optionen und wahrscheinlich die einzige, zum Frieden zu kommen. Man kann nur miteinander reden auf Basis von natürlich auch Verteidigung der eigenen Werte und des eigenen Territoriums und so weiter. Aber nachgefragt, also nicht, unsere Fragen heißen nicht, dass wir nicht daran glauben, sondern es ist ja nur die Frage, auch die Diskussion mit Ihnen, wie kann das funktionieren? Noch dazu in einer Welt, wo manche Länder sich mehr und mehr zu Autokratien entwickeln, die ja ganz andere Ziele haben. Und zweites Thema, es ist eben nicht mehr der Osten gegen den Westen oder Russland gegen die Sowjetunion gegen den Westen, sondern, Michael Reinhardt hat es schon angesprochen, die Welt verändert sich, wird multipolarer. China ist längst eine Weltmacht, Indien will es werden, andere auch. Es ist sehr, mit Sicherheit sehr viel schwieriger, nicht für die Beendigung eines Konfliktes, sondern für eine stabile oder eine stabilere Weltordnung, wo Frieden tatsächlich ein gemeinsames Ziel ist, ein gemeinsamer Traum, an dem man arbeitet.
Ja, das ist, und in der Situation, richtig, diese multipolare Welt sehe ich genauso wie Sie und denke, dass es umso wichtiger ist, alles zu versuchen, dass wir das Friedliche hinkriegen, als das bisher der Fall war. Nehmen Sie mal, ich will jetzt ein fünftes Beispiel, positives Beispiel nennen, vielleicht überzeuge ich meine beiden Kollegen auch noch. Ich habe Freunde in Äthiopien, die dort im Parlament sitzen. Und die haben mir jahrelang gesagt, der Konflikt zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der Region im Norden, die also abgefallen war von Äthiopien, ist unlösbar, wir werden da ewig Kriege führen, da kommen die nie mehr raus. Vor zwei Jahren haben die sich auf Vermittlung des Papstes Franziskus zusammengesetzt, plötzlich und unerwartet zusammengesetzt, haben eine Woche miteinander geredet, sich nicht mehr als Feinde, sondern plötzlich als Brüder angeredet und zumindest einen Waffenstillstand, der im Großen und Ganzen bis heute hält, hingekriegt. Ich sage nicht, da ist der ewige Frieden ausgebrochen, aber wissen Sie, jeder ungerechte Frieden ist weitaus gerechter als der gerechteste Krieg. Und das haben die begriffen und haben einen Waffenstillstand hingekriegt. Und nochmal, was in Äthiopien möglich war, was zwischen Deutschland und Frankreich möglich war, was in Europa möglich war mit der Europäischen Union, da haben sich ja auch viele bekriegt über Jahrhunderte hinweg, Deutschland, Polen zum Beispiel. Heute haben wir Frieden innerhalb der EU. Das große Wunder der Europäischen Union für mich ist, dass wir hier 28 Staaten haben, von denen noch nie einer einen anderen militärisch angegriffen hat. Das ist das große Friedensprojekt und Friedensbeispiel. Hätten meine Eltern vor 70, 80 Jahren auch noch für unmöglich gehalten. Genauso wie wir heute den ukrainisch-russischen Konflikt für unlösbar halten. Man muss mehr versuchen, als das bisher passiert ist. Weit mehr als bisher.
Ich stimme, Herr Alt, Ihren Positionen weitgehend zu und würde mir sehr, sehr wünschen, dass die mehrheitsfähig werden. Das ist doch überhaupt gar keine Frage, weil nur so können wir ein friedliches Miteinander auch auf lange Sicht organisieren. Nur wenn ich mir anschaue, auch die Reaktionen aus Reihen derer, die den ersten Schritt tun müssten, die diesen Prozess in Gang setzen müssten, dann fehlt mir schon ein wenig der Glaube. Also Ihre Position, die Sie hier bislang dargelegt haben, die hat Herr Melnyk, der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, schlichtweg als naiv vom Tisch gewischt. Wo sehen Sie denn weltweit den Michail Gorbatschow, der genau das täte, was Sie vorhin gesagt haben, der auf seinen Gegner zugeht, der sagt, wir müssen hier etwas verändern, sonst steuern wir die Welt in den Abgrund. Ist das Donald Trump aus Ihrer Sicht? Oder wer ist es, der genau diesen Prozess in Gang setzen kann?
Also als Realpazifist und als politischer Realo sehe ich den Gorbatschow heute nicht. Leider. Da muss ich Ihnen recht geben. Aber ich habe im Jahr 1981 den Gorbatschow auch noch nicht gesehen. Mhm. Und 1983 hat er sich mit mir in Verbindung gesetzt. Und es gab ihn plötzlich. Warum sollte ein deutscher Bundeskanzler zum Beispiel nicht diese Rolle einnehmen? Schauen Sie, das Grundgesetz verpflichtet uns, zum Frieden beizutragen in der Welt. Ich will mal zitieren. In der Präambel des Grundgesetzes, ich habe mir das vorhin nochmal ausgedruckt, weil ich wusste, dass wir heute darüber diskutieren. In der Präambel des Grundgesetzes heißt es, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Das ist die Aufgabe, die uns das Grundgesetz gibt, dem Frieden der Welt zu dienen. Und dann haben wir einen Verteidigungsminister, der plötzlich davon redet, dass wir kriegstüchtig werden müssen. Er hat zwar hinzugefügt, um den Frieden zu erhalten, aber das Wort kriegstüchtig ist nicht die Basis und die Voraussetzung dafür, um dem Grundgesetz gerecht zu werden. Ich halte das für grundgesetzwidrig, was der deutsche Verteidigungsminister da gesagt hat. Und wir reden ja in Deutschland. Wir haben Verantwortung als Journalisten auch in Deutschland für die deutsche Politik. Also der Aufruf an dieser Stelle an die deutsche Politik, versucht das, was Gorbatschow erfolgreich gemacht hat, zum Segen der ganzen Welt erfolgreich gemacht hat, auch zu machen. Und nicht den Putin nachzuahmen, in der Hoffnung, dass wir ihn so überwinden können. Also wenn Herr Habeck sagt, Verdoppelung des Verteidigungsetats oder des Rüstungsetats, dann kann ich nur sagen, dass es nicht der Weg, der Vorbild ist für eine mögliche Friedensordnung. Sondern Deutschland müsste vielleicht, so wie es die evangelische Kirche mal vorgeschlagen hat, die evangelische Kirche Badens hat ein Friedenspapier entwickelt und gesagt, also einer muss anfangen aufzuhören mit dem Wahnsinn des Wettrüstens. Wie wäre es denn, wenn wir in Deutschland beschließen würden, Jahr für Jahr 10% weniger für Rüstung auszugeben und dieses Geld, das dann frei wird, stattdessen in ökologische Projekte, in soziale Projekte, in Schienen und Schulen zu stecken und damit einen Anfang zu machen. Als erstes Industrieland damit einen Anfang zu machen. Die NATO hat ja immer noch sehr viel Geld, um den Herrn Putin abzuschrecken vor einem Krieg in Westeuropa.
Der Trump hat ja gerade erst 5% gefordert.
Ich weiß, das ist also für mich wieder ein Rückschlag gewesen. Ich habe gedacht, er hat eine Idee im Hinterkopf, nachdem er gesagt hat, er will den Krieg schnell beenden, innerhalb von 24 Stunden. Das 24 Stunden, vergessen wir mal, das ist typisch Trump und die Unberechenbarkeit dieses etwas sehr unberechenbaren Präsidenten. Aber mir hat zum Beispiel in seiner ersten Amtszeit gefallen, wie er mit dem Nordkoreaner Kim umgegangen ist. Das war ein Schritt auf den zu, und zwar im besten Sinne des Wortes. Also vielleicht überrascht er uns in der Tat noch. Also ich bin da sehr skeptisch, Trump ist nicht Gorbatschow. Hm. Da haben Sie recht. Aber vielleicht in seiner ganzen Unberechenbarkeit trifft er vielleicht auf einen wunden Punkt bei Putin, wo wir alle Überraschungen erleben. Also auszuschließen ist das nicht. Ja, in der Politik passieren Wunder. Wer in der Politik, das ist meine Erfahrung nach 60 Jahren politischem Journalismus, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
Ein schöner Satz. Das gehört zur Politik offensichtlich dazu, jawohl. Vielleicht noch ein kurzer Kommentar, Herr Alt, zur Kriegstüchtigkeit. Ich glaube, also es ist sicherlich definitiv ein falsches Wort, ein falsches Bild. Ich glaube, es geht tatsächlich aber auch in Anknüpfung an das, was wir vorher schon mal hatten, an eine Verteidigungsfähigkeit als Grundlage dafür, auch an den Frieden, am Frieden gemeinsam zu arbeiten. Aber das heißt natürlich, dass man das auch in Bündnissen tut, in Gemeinschaften tut, auf die man sich verlassen kann. Und da gibt es ja sicherlich im Moment auch ein bisschen Zweifel, wie verlässlich man untereinander ist in der NATO. Und ich glaube, das Konzept von Herrn Pistorius hat das ja ein Stück im Hintergrund. Aber vielleicht noch mal nachgefragt. Personen sollten es sein, die der neue Gorbatschow sein könnten oder die neue Gorbatschowa sein könnten. Haben die Institutionen eine Chance oder spielen sie ihre Rolle in ausreichendem Maße? Nennen wir die Kirchen, nennen wir die UNO. Wo können die Akteure suchen? Wo können die Akteure sein, um dann tatsächlich dieses Thema auch nach vorne zu bringen? Was ja kein Thema ist, eine wachgelegene Nacht, sondern ein dickes, dickes Brett, was gebohrt werden muss und was nicht in Tagesablauf hinzubekommen ist.
Also, liebe Kollegen, ich bin nicht derjenige, der sagt, ich habe ein Patentrezept. Ich schlage nur vor, mehr zu versuchen als bisher. Mir hat gut gefallen, gerade weil Sie NATO sagen, mir hat gut gefallen, was Helmut Kohl und Henry Kissinger über die NATO gesagt haben. Sie haben gesagt, wir waren nicht wagemutig genug gegenüber Russland. Wir hätten Russland mehr einbeziehen müssen, auch in die ganze, bevor ich die NATO so erweitere. Also bitte, am Ende des Kalten Krieges hatte die NATO 16 Mitglieder. Heute hat sie 32 Mitglieder. Ich stelle mir einen Augenblick vor, Putin steht vor einer Landkarte und sieht, wie er immer mehr angekreist wird. Ja, bitte, ein Typ wie Putin, wenn ich mich in den hineinversetze, ist ein Geheimdiensttyp. Geheimdienstler sind Gauner und fühlen sich immer bedroht und versuchen, im anderen alles Schlechte zu sehen. Ich muss mich in den hineinversetzen, das haben wir zu wenig gemacht. Und ein Geheimdiensttyp wie Putin, wenn der sieht, die NATO ist von 16 auf 32 Mitglieder angewachsen und die machen überall Militärübungen um mich herum und haben Raketen, jetzt wollen wir neue Raketen in Deutschland aufstellen, die bis Moskau reichen, da fühlt er sich natürlich nicht zu Verhandlungen, sondern eher zur Aggression ermutigt. Und über diesen Putin müssen wir intensiver nachdenken, als wir das bisher getan haben. Mir hat gut gefallen, die Süddeutsche Zeitung in ihrer letzten Ausgabe des letzten Jahres 2024 eine ganzseitige Anzeige, welche Sicht brauchen wir auf die Zukunft? Zuversicht, haben die Kollegen geschrieben.
Sehr gut, ja.
Ich wünsche mir mehr Zuversicht in das, was wir bisher schon in der Geschichte an positiven Erfahrungen gemacht haben und mehr Rückbesinnung auf das, wie wir bisher Konflikte, die unlösbar schienen, dann doch gelöst haben. Und mit dieser Zuversicht wünsche ich mir, dass wir im Jahre 2025 den Gorbatschow nicht herbeizaubern können. Als Mitglied des magischen Zirkels von Deutschland weiß ich, dass man nicht zaubern kann in der Politik. Aber man muss mehr versuchen, mehr auf Dialog setzen und nicht nur auf Waffen, wie das von Putin über Trump bis Habeck zurzeit in fast allen in Frage kommenden Ländern geschieht. Diese einseitige Sicht aufs Militärische zu setzen, ist mir zu simpel. So werden wir nicht Frieden schaffen. Wir brauchen mehr friedenserhaltende Lösungen, die zunächst einen Waffenstillstand anstreben und dann natürlich langfristig einen gerechten Frieden. Ich sage bewusst einen gerechten Frieden, weil ich in dieser Sendung eben gesagt habe, wir müssen die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigen, aber auch die Sicherheitsinteressen der Ukraine, die genauso berechtigt und genauso wichtig sind. Ich denke, man muss da mehr versuchen, als das bisher passiert ist.
Ja, ich empfinde Ihre Zuversicht, die Sie in diesem Gespräch verströmen, sehr wohltuend, sehr angenehm und vor allen Dingen auch sehr faktenbasiert. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kriegen wir mehr von dieser Zuversicht in die Welt getragen? Denn wenn man im Augenblick mal, egal wo man hinschaut, sich die Lage näher betrachtet, dann sieht es ja eher so aus, dass wir umgeben sind von Frust, Pessimismus bis hin zur Depression. Wo soll das alles noch enden? Nichts ist mehr gewiss, nichts ist mehr wie früher, so haben viele den Eindruck, sondern es wird alles schlechter. Und eine Reaktion, die ich ganz furchtbar finde, vieler ist, die sie an der Wahlurne zeigen, sie entscheiden sich für die Vereinfacher dieser Welt, für Rechtspopulisten, die auf sehr komplexe Fragen, wie wir sie hier auch diskutiert haben, mit unglaublich einfachen Antworten kommen, die niemals funktionieren können. Sie haben viele Bücher geschrieben, auch zu diesem Thema. Was ist jetzt in dieser Situation erforderlich, um mehr Zuversicht nicht nur in die Welt zu bringen, das wäre viel zu groß, aber mehr Zuversicht überhaupt erstmal in den Alltag, in unseren unmittelbaren Alltag zu bekommen. Natürlich sind wir alle selber dafür auch verantwortlich, in unserem Umfeld das zu verbreiten. Aber wie kriegen wir es auch in die Politik? Wie kriegen wir einfach diese Wende im Kopf hin?
Herr Reinhardt, wir drei jungen Schnösel sind ja alle drei Journalisten. Und wir können diese Zuversicht verbreiten. Wir haben die Möglichkeit in unserem Privatleben sowieso. Aber wir haben auch als Publizisten und Journalisten die Möglichkeit, das zu verbreiten. Zum Beispiel durch solche Sendungen machen wir sie häufiger und verbreiten wir mehr Zuversicht und machen nicht nur Apokalypse und Weltuntergang und den Leuten noch mehr Angst machen. Ich habe am Anfang dieser Sendung einige positive Entwicklungen auch aus Deutschland gezeigt. Diese positiven Entwicklungen, ob das beim Thema Krieg und Frieden ist, ob das beim Thema Klimaschutz und Energiewende ist, in allen Bereichen können wir diese Zuversicht selber verbreiten. Es gibt ja auch weit mehr optimistische Meldungen, als wir sie weitergeben als Journalisten. Mhm. Wir sind immer zu sehr am Negativen orientiert. Und das ist auch eine journalistische Berufskrankheit, dass wir auch noch zynisch sind manchmal und noch eins draufsetzen auf das Negative und auf die Apokalypse. Wir sollten mehr die positiven Meldungen verbreiten, die es ja auch gibt. Wir haben ja in dieser Sendung mehrfach auch über, Gott sei Dank, über positive Meldungen und positive Nachrichten gesprochen. Dies mehr zu verbreiten, hilft auch in der Gesamtbevölkerung mehr Zuversicht zu erzeugen.
Ja, das war quasi
also
schon
in meinen
ein gutes Schlusswort. Ja. Also punktgenauer und besser kann man es gar nicht formulieren.
Ja. Ich habe in meinen Weihnachtsbriefen oder Grüßen zum neuen Jahr als einen zentralen Satz in allen Briefen geschrieben, bleib oder bleiben Sie fröhlich und zuversichtlich.
Sehr gut.
Weil das ist die Haltung, mit der man zukünftige Probleme oder aktuelle und zukünftige Probleme, wenn überhaupt, nur lösen kann. Insofern bin ich gerne Teil der zuversichtlichen Gruppe oder unseres Manifests, was wir aus dieser Sendung heraus generieren. Wobei ich auch wirklich sagen muss, dazu gehört ein Plan, dazu gehört auch die Bereitschaft, dafür zu arbeiten und sich zu engagieren und tatsächlich auch, und da greife ich das auf, Michael, was du sagst, dann auch, wenn es darum geht, die zukünftigen Strukturen der Gesellschaft, der Politik, der Legislative zu gestalten, dann auch wirklich mit Verantwortung und Zuversicht und Engagement diese Rechte und diese daraus resultierenden Pflichten auszuüben. Insofern Zuversicht gepaart mit Einsatz, mit tatsächlich.
Herr Alt, Sie sind aus meiner Sicht in der Hinsicht auch wirklich ein Vorbild, weil Sie nämlich seit Jahrzehnten nimmer müde sich einsetzen, ob in Büchern, ob in Reden, ob in Sendungen für Klimaschutz auf der einen Seite, für eine Erhaltung unserer Welt und auf der anderen Seite auch für den Frieden, obwohl Sie, und das ist das Bemerkenswerte, häufig einerseits angefeindet werden, aber andererseits auch in die Schublade des Naiven hineingesteckt werden, der ja realpolitisch überhaupt keine Ahnung hat, sondern mit seiner Bergpredigt daherkommt, wo doch jeder weiß, dass die für den Alltag nicht tauglich ist und dass sie sich trotzdem nicht beirren lassen und weiterhin Zuversicht verströmen und die Menschen versuchen, auf einen Weg zu führen, der am Ende auch in einer besseren, friedlicheren und lebenswerteren Welt uns letztendlich zeigt. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert und ja, dafür kann man Ihnen nur dankbar sein.
Okay, schönen Dank. Wenn ich noch etwas sagen darf,
gerne.
Auf Ihre letzte Frage, Herr Reinhardt, Sie haben ja gefragt, was jeder persönlich tun kann. Also ich glaube, je mehr Menschen in sich für Frieden sorgen und um sich herum für Frieden sorgen, desto mehr wird das ausstrahlen auf die gesamte Gesellschaft. Und der innere Frieden ist wahrscheinlich, von vielen Menschen ist wahrscheinlich die Basis für den äußeren Frieden, nach dem wir uns alle sehnen. Also kann jeder etwas zum Frieden beitragen. Das ist die Botschaft der Bergpredigt. Naiv scheint mir das gar nicht zu sein. Realistischer als die Bergpredigt gibt es überhaupt nichts.
Das ist ein wunderbarer Abschluss. Das war die 21. Folge von Zwei alte weiße Männer. Heute ergänzt durch einen dritten älteren weißen Mann. Ich hoffe, dass wir Sie mit unserer Spezialausgabe zur Bundestagswahl am 23. Februar wieder gut informiert und zum Nachdenken angeregt haben. Wir sind davon überzeugt, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen.
Ja, und Zwei alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Dann sprechen wir mit Professor Peter Bofinger, ehemaliger Wirtschaftsweiser, über die Herausforderungen der deutschen Wirtschaft. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.
Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.